Desired, der Podcast.
Herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Ich habe heute gleich zwei Gäste und zwar sind das die liebe Jules und die Verena. Die beiden haben auch zusammen einen Podcast und der heißt Fett und Vorurteil. Und ja, genau darum geht es heute eigentlich auch, denn wir sprechen über das Thema Bodyshaming und alles, was damit zu tun hat. Schön, dass ihr beiden da seid. Würdet ihr euch einmal vorstellen?
Jules, möchtest du zuerst?
Gerne, dann sage ich nicht nein. Ja, ich bin die Jules, ich lebe in Hamburg, habe seit 8 Jahren meinen Plus-Size-Fashion-Blog Schönwild und bin dieses Jahr amtierende Miss Hamburg geworden und noch weiter im Rennen bei Miss Germany. Und ja, damit beschäftige ich mich gerade und freue mich riesig auf die Aufnahmen hier zusammen.
Mein Name ist Verena und ich komme aus dem wunderschönen München. Ich bin aber eigentlich geborene Tegernseherin und mittlerweile auch seit 8 Jahren in der Plus-Size-Branche tätig. Und genau, neben dem Ganzen bin ich auch tatsächlich noch im Kunsthandel meines Vaters tätig. Das reicht, glaube ich, fürs Erste.
Okay, und ihr habt jetzt zusammen den Podcast. Wie ist es dazu gekommen?
Also, wir haben ja im Juni unsere Respect My Size Kampagne gelauncht sozusagen, an der wir tatsächlich, ich glaube, 3 Wochen intensiv gearbeitet haben. Und das war ein Baby, das einfach entstanden ist und wir damit wirklich ein Zeichen setzen wollten und das, glaube ich, auch geschafft haben medial. Mit 0,0 Budget, das muss ich immer wieder dazu sagen, weil ich da echt sehr, sehr stolz auf uns beide bin, was wir da erreicht haben. Durch dieses ganze Thema Respect My Size haben wir festgestellt, dass es so viele Themen gibt, über die einfach nicht gesprochen wird in unserer Gesellschaft, beziehungsweise es wird immer nur so abgenickt und so, ja, passt schon. Und dann kam die Idee zu unserem Podcast.
Falls die Hörer und Hörerinnen noch nicht wissen, was Respect My Size ist, da geht es um Vorurteile gegenüber dicken Menschen, die haben wir ja alle, leider. Und da haben wir einfach mal wirklich aufgeklärt und uns dann zum Beispiel, wir haben uns auf die Haut geschrieben, zum Beispiel diese Vorurteile, ungesund, unsportlich, faul, hässlich, was auch immer es da gibt, was man einfach immer wieder mit dicken Menschen in Verbindung bringt. Und ja, wir versuchen einfach, dieses Stigmata aus diesen Köpfen zu lösen und zu erklären, wo das alles herkommt. Und genau, das sind so Themen, die wir auch im Podcast behandeln.
Ja, das wäre auch meine Frage gewesen zu Respect My Size. Dadurch bin ich nämlich auch das erste Mal auf euch aufmerksam geworden und verfolge euch deshalb auch schon ein bisschen auf Instagram und finde die ganze Sache total cool. Ich habe mir nämlich selber auch nie wirklich Gedanken darüber, über diese ganzen Vorurteile und so gemacht und fand das sehr spannend dann eigentlich auch zu sehen. Das ist ja, glaube ich, auch entstanden durch ein Interview mit einer Hotelbetreiberin, die da, ich weiß gar nicht mehr, wie der Spruch genau war.
Fühlt sich vom Anblick dicker Menschen diskriminiert.
Ja, also das fand ich. AGBs hat sie dann noch festgesetzt, nur bis 130 Kilo dürfen die Hotelgäste wiegen, wenn sie dort übernachten wollen.
Wow, das ist echt total krass.
Ja, aber ich glaube nicht, also Raucher sind auch verboten und prinzipiell hat sie keine Sanatoriumsmöbel und das sind alles Designerstühle und so. Also schwierige Frau, wenn man mich persönlich fragt, sehr eingeschränkt in ihrer Denkweise. Ich hoffe, das ist jetzt nicht übergriffig, aber das ist meine Art und Weise, wie ich das jetzt gerade empfinde tatsächlich, weil solche Äußerungen finde ich einfach, ja, nicht in Ordnung.
Nee, absolut. Hat die denn auf diese Kampagne reagiert irgendwie? Habt ihr da eine Rückmeldung gekriegt oder kam da nicht zu?
Nee, die wollte auch, glaube ich, nie ein Interview geben. Also ich glaube, sie hat mal gesagt, sie hat das nie gesagt, obwohl es das Ganze auch per Tonspur gab. Aber nichtsdestotrotz möchte ich auch noch echt sagen, es ist ihr Hotel, ne? Sie darf machen, was sie will. Aber ich finde es schwierig, so ein Interview zu geben und vor allem zu sagen, sie fühlt sich vom Anblick dicker Menschen diskriminiert. Ich meine, klar, die Frau hat Hausrecht, das ist ihr Ding. Es gibt ja schließlich auch Adult-Only-Hotels, wo keine Kinder hin dürfen. Das ist natürlich, kann man auch ansetzen, aber uns ging es tatsächlich nur ausschließlich um den Spruch, den sie gebracht hat. Ob da jetzt ein Hotel ist, wo keine Menschen über 130 Kilo hin dürfen, ist uns tatsächlich relativ egal. Aber die Art und Weise, wie sie das kommuniziert hat, das ist das eigentliche Problem, weil das in der Gesellschaft komplett anerkannt ist, dass man das einfach so sagen kann, dass man das droppen kann, hey, ich finde mich vom Anblick dicker Menschen diskriminiert und ich möchte deshalb nicht, dass ihr hier wohnt, weil ich habe schließlich keine Sanatoriumsmöbel. Also
Ja, im Interview, finde ich, kam rüber, sie hat schon darauf gewartet, dass Leute ihr Applaus und Beifall geben, weil es einfach so gelernt ist, dass man über dicke Menschen so sprechen darf. Und das war für uns beide so der Punkt, wo wir gesagt haben, so geht's noch? Also jetzt ist auch mal gut. Also man kann nicht so auf dicken Menschen rumhacken. Und dann hat für uns persönlich auf jeden Fall so eine richtig krasse Reise begonnen. Und wir beschäftigen uns auf jeden Fall so in der Tiefe damit, woher kommt das alles? Was hat das für Auswirkungen? Und das ist einfach super krass und ja, also ich bin auf jeden Fall super stolz, dass wir das in dem Podcast festhalten können und dass wir ja da andere Menschen informieren können und immer weiter dazulernen. Das ist super spannend.
Ja, auf jeden Fall. Wie ist es dann mit der Kampagne? Was waren da so grundsätzlich die Reaktionen drauf? Also waren es viele, die auch gesagt haben, ja krass, habe ich irgendwie sonst noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht und habe da auf jeden Fall was bei gelernt, weil bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich dann gedacht habe, ja, ich kann auch auf jeden Fall da mit meiner Sprache noch ein bisschen aufpassen und sei es, wenn man nur sagt, oh Gott, das kann ich jetzt nicht essen, da werde ich ja dick von oder sonst was, dass man da ja total immer dieses dick gleich negativ, ungesund und so weiter sagt.
Ja, das ist es ja gerade. Wir möchten ja, also Jules und ich, wir versuchen ja gerade die Wörter dick und fett zu enttabuisieren. Das ist, wir möchten, dass die Wörter nicht mehr als Waffe benutzt werden gegen uns. Und man muss aber auch bitte anerkennen, wenn wir von uns selber sagen, wir sind dick oder ich sage auch, ich bin fett, dann darf mir niemand dagegen reden oder sollte zumindest nicht und sagen, nee, du bist gar nicht fett. Doch, wenn ich das für mich gefunden habe, dieses Wort, für mich selber, dann bitte lass das so, weil du, das, was du dann wieder machst, ist, wie du bist ja gar nicht fett, ist wieder eine Art von indirektem Bodyshaming. Also das ist, mach die Augen auf, ne? Also man sieht's ja auch.
Ja, aber das zeigt ja auch das, dass die Leute wollen einem damit ein Kompliment machen und dick ist halt für sie nicht die Statur und die beschreibende Form des Wortes, sondern es ist eine Verletzung, es ist eine Waffe, weil sonst würden die jetzt nicht sagen, du bist nicht dick. Ja, weil doch, die Statur ist dick. Also ist ja einfach so, wenn man ganz ehrlich ist. Aber dadurch, dass wir das einfach so von klein auf gelernt haben, dass dick sein das Schlimmste ist, was man als Frau, also besonders als Frau in dieser Gesellschaft sein kann, haben wir da alle so große Probleme mit, würde ich mal behaupten. Und wenn man auch mal wirklich so die ganzen, also wenn ich jetzt nochmal gerade heutzutage einen Film aus den 90ern sehe, ich habe Bauchweh. Mir wird so übel, wie schlimm über dicke Menschen dort gesprochen wird ganz oft. Und da weiß man einfach ganz schnell, wo es herkommt. Und es ist jetzt 2021 wirklich der perfekte Zeitpunkt, um seine rassistischen, sexistischen und alle Denkmuster, die irgendwie andere Menschen stark verletzen, aufzugeben und umzulernen.
Ja, ihr habt den Podcast dann ja auch deshalb, glaube ich, extra Fett und Vorurteil genannt, um diesen Begriff, der ja auch irgendwie da so ein bisschen provozierend wirken könnte, aber auch ja so ein bisschen zu entkräftigen vielleicht. Was war da genau die Intention hinter?
Ja, tatsächlich ganz, also klar, erstmal, also der Titel provoziert halt schon extrem. Ich glaube, dass sich einige Menschen dadurch sehr getriggert fühlen, weil wir eben das Wort Fett benutzen und vor allem Fett auch noch wirklich fett geschrieben und Vorurteil. Und ich meine, Vorurteile sind ja tatsächlich menschlich. Die hat ja wirklich jeder. Das haben wir auch im Podcast einmal nochmal festgestellt, dass wir wirklich alle mit Vorurteilen behaftet sind. Genauso kann man die halt versuchen, dann richtig einzuordnen. Und klar, Fett habe ich vorher schon gesagt, wir möchten das Wort gerne enttabuisieren und entkräftigen, wie du auch so schön gesagt hast.
Auf jeden Fall, ganz genau, das wollen wir. Und es war aber auch so lustig, wir können ja mal so ein bisschen intern plaudern, das war gar nicht so einfach, diesen Namen durchzubekommen, also nicht wegen dem Wort, sondern weil der dann so klang, so angelehnt an andere erfolgreiche Podcasts, die es schon gibt. Und wir mussten da richtig sagen, ey, wir wollen genau diesen Titel und keinen anderen. Das war schon spannend, aber ich bin sehr glücklich, dass wir so ein geiles Team haben, die dann gesagt haben, komm, okay, wir machen das jetzt. Und die Resonanz, die ist halt großartig. Und genau das, was wir uns gewünscht haben, würde ich mal sagen, ist auch eingetroffen. Genauso wird der auch aufgenommen. Und klar, der wird bei manchen Leuten noch so auf, was machen die da jetzt, stoßen. Wobei, da habe ich noch persönlich gar nicht so das Feedback bekommen. Bis jetzt habe ich echt nur mega positives Feedback bekommen. Ganz viel Dankeschön von Leuten, die sagen, krass, ich kann die ganze Zeit nur dazulernen. Weiter so. Also das ist so das Hauptfeedback, was ich eigentlich bekomme.
Dann, ich nicke schon die ganze Zeit hier im Hintergrund. Das können die HörerInnen hier leider nicht sehen. Aber ja, das stimmt. Die Nachrichten sind tatsächlich durchweg positiv und viele bedanken sich und sagen danke, danke, danke. Endlich spricht das mal jemand aus. Jules und ich, wir geben natürlich auch einen sehr privaten und auch sehr persönlichen Einblick in unsere Leben. Also da gibt es schon einiges zu hören und zu erfahren und manche Sachen. Also wir müssen auch ganz oft natürlich eine Triggerwarnung aussprechen, weil es wirklich viele Themen gibt, die einen triggern könnten. Gerade auch das Thema Dating?
Ich sehe Trigger als so, dass man auch die Chance hat, Trigger erstmal, also erstmal in sich selbst dann reinzugucken und dass man dann auch dadurch ganz viel heilen kann und dass man sieht, man ist nicht alleine. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie oft werden wir im Alltag unbewusst irgendwo getriggert, weil irgendwer wieder nicht aufgepasst hat, wie du schon eben schön gesagt hast, so ich muss aufpassen, ich muss mir mein Essen abtrainieren, ich muss dies, das, jenes. Das triggert mich auch die ganze Zeit, ne? Das im Alltag wird davor gar nicht gewarnt. Ich finde es spannend, dass wir das so explizit besonders jetzt, dass wir da so sensibel und rücksichtsvoll sind in unserem Podcast. Ich finde es aber auch super wichtig gleichzeitig, dass wir alle generell sensibler mit diesen Themen dann umgehen, miteinander und füreinander.
Ja, ich glaube, da kann man ja auch immer schnell irgendwie was falsch machen. Und ich glaube, das Wichtige ist dann, dass man erkennt, okay, das könnte jemanden verletzen, wenn ich sowas sage und es dann eben versucht zu ändern. Was ich mich da auch gefragt habe, also ihr bezeichnet euch ja selber als dick oder fett sogar, hattest du gesagt. Wie ist das, wenn jemand anderes euch jetzt so bezeichnet? Möchtet ihr das auch oder wollt ihr da lieber am besten gar nicht drauf angesprochen werden oder irgendein anderes Wort hören?
Also ich würde sagen, in erster Linie bin ich einfach Mensch. Ich glaube, das möchte ich einfach, dass man das mal in den Vordergrund hebt, dass ich einen Namen habe. Ich bin ein Mensch, ich bin kein Objekt, ich bin kein, ja, keine Plattform, um irgendwie einen schlechten Tag an mir rauszulassen. Das machen viele Menschen tatsächlich. So alles auf einem dicken Menschen abladen oder ne, auf andere Menschen marginalisierter Gruppen. Aber ja, tatsächlich bin damit mittlerweile fein, damit, wenn Menschen meine Körperstatur als dick beschreiben. Es ist aber auch noch manchmal, je nachdem, wie es gesagt wird, ist es noch so, uff. Und dann muss ich mich wieder zurückholen. Nein, Julia, es ist keine Attacke. Das ist halt ein Lernprozess. Ne, dieses Wort wurde halt viele Jahre genutzt, um mich tief zu kränken und zu verletzen. Aber es ist auch umso schöner zu sehen, dass ich das nicht mehr zulasse, dass das einfach keine Waffe mehr ist. Und dass ich den Leuten dann auch eine Frage stelle, so, was meinst du jetzt genau damit? Oder was möchtest du mir eigentlich sagen? So, komm auf, also, ne? Das macht auch ganz viel. Wie ist das bei dir, Verena?
Ich muss erst mal sagen, ich fand es jetzt von dir, Johanna, ganz süß, wie du dieses Fett auch noch so ein bisschen vorsichtig ausgesprochen hast. Weil es ist natürlich, wenn man so sagt, Fett ist für viele tatsächlich auch echt noch ein Problem, das auszusprechen. Das ist genauso wie das Dick. Auch das kennt man ja, wenn man Leute auch immer trifft und die sagen, ja, die ist dann, hat auch ein bisschen mehr, ist mollig, voll schlank, alle diese ganzen Bezeichnungen. Und ich würde mir wirklich wünschen, benutze einfach dick. Also auch wenn Leute mich anschauen, die dürfen gerne sagen, dass ich dick bin. Ich meine, das weiß ich auch. Ich schaue ja auch in den Spiegel. Und es gibt aber Menschen, die benutzen das Wort Fett mir gegenüber als Waffe und wollen mich damit beleidigen. Und ich sage denen, naja, ich weiß, dass ich fett bin. Erzähl mir doch bitte was Neues und was anderes. Ich weiß das doch. Ich habe einen Spiegel zu Hause. Und da reagieren die meisten ein bisschen perplex. Mir ist es tatsächlich wurscht, ne? Also es kommt halt dann immer auf die Sprache an, wie man es halt sagt, ne? Wenn jemand sagt, die Fette, dann ist das schon wieder sehr abwertend anderen gegenüber. Das soll ja wieder indirekt eine Beleidigung sein. Ich glaube, dick ist einfach das nettere Wort, nach wie vor gesellschaftlich. Und ich glaube, das ist auch eher zu etablieren als das Wort fett, was im Amerikanischen wiederum ja komplett das dick ist eigentlich. Also zu mir kann man beides sagen. Es macht halt einfach, der Ton macht die Musik, sagen wir mal so.
Und der Kontext.
Was sind denn so die schlimmsten Beleidigungen, die ihr vielleicht auch gerade bei Social Media jetzt irgendwie abbekommen habt? Darum ging es ja auch bei der Respect My Size Kampagne so ein bisschen so, dass man ja auch oft Hate-Kommentare irgendwie kriegt. Könnt ihr euch da an sowas erinnern, was besonders verletzend war?
Könnten wir jetzt aufzählen, ich bin immer ein Freund davon, so Bullshit einfach nicht zu reproduzieren und das würden wir machen und dem Raum geben. Fände ich unangebracht. Aber Verena, wenn du was dazu sagen möchtest, kannst du es gerne machen.
Ja, ich kann ja mal sagen, ich kann ja mal die Geschichte, ich habe ja jemanden angezeigt, aufgrund von Beleidigung. Das fallen viele böse Sachen. Ich meine, klar, da gibt es Leute, die wünschen mir den Tod und sowas. Also es ist halt, ich frage mich halt nur, was bei denen schiefgelaufen ist. Also da muss ja wirklich einiges schiefgelaufen sein, um sowas einem Menschen zu sagen. Vor allem, der mich nicht kennt, ne? Also der mich einfach nur sieht und aufgrund meiner Statur mir den Tod wünscht. Das ist abnormal. Ja, und ansonsten sind das halt die klassischen Beleidigungen, ne? Also von Fett- und Schwein-Emoji und sowas. Ja, ich hingegen finde es tatsächlich immer wahnsinnig wichtig, darüber zu sprechen und das auch zu sagen, weil ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was uns tagtäglich gesagt wird. Klar, Jules, ich verstehe da auch komplett deinen Standpunkt, aber wenn jetzt jemand diesen Podcast hört, der weiß ja gar nicht, mit welchen Dingen wir konfrontiert werden jeden Tag im Leben.
Ich mag es halt nur nicht, die einfach so explizit nochmal aufzuzählen, weil das gibt ja auch manchen Leuten dann die Kreativität oder irgendwie das triggert die dann, auf unsere Kanäle zu gehen und das dann zu reproduzieren, so mache ich das. Aber ansonsten ja. Haben wir Podcast-Folge dazu gemacht, auch eine Folge Hater-Kommentare, da kann man ja reinhören, da haben wir alles komplett mal ausgepackt, was uns da jeden Tag begegnet und was man da so erlebt. Aber es sind ja auch nicht nur diese wirklich ausgesprochenen, expliziten Beleidigungen, die uns tagtäglich erreichen, sondern oder dicke Menschen generell, sondern es sind auch einfach diese Mikroaggressionen im Alltag, nennt man das. Wenn zum Beispiel ich auf dem E-Scooter durch Hamburg fahre und mir dann Mensch hinterher ruft, bewegen sich fette Menschen jetzt gar nicht mehr. Oder wenn ich es war letztens auf einer Produktion, da saßen wir alle auf der Bank, jeder aus dem Team hat eine Pizza gegessen, ich halt auch. Und dann steht da so ein Fahrradfahrer und guckt sich uns alle an und guckt mir in die Augen und imitiert mich beim Essen. Und ich denke mir so, wow. Und das sind Mikroaggressionen und die sind sehr tief verletzend. Also das ist ganz schlimm.
Vor allem, das sind Verletzungen, die halt wirklich in Personen stattfinden. Also das ist nicht irgendein anonymer, kleiner Stinker, sage ich jetzt mal, der sich im Internet versteckt, sondern das sind reale Personen, die vor einem stehen und einen wirklich indirekt oder auch direkt beleidigen und angreifen. Und das ist natürlich komplett was anderes, ne? Also das
ja,
gibt
es auch. Auch sehr schlimm, dass man da irgendwie das Gefühl hat, ja, weil die Person jetzt dick ist, habe ich das Recht, sie irgendwie zu beleidigen. Ihr beschäftigt euch ja auch viel mit dem Thema, habt ihr so eine Theorie, woher dieser Hass in diesen Momenten kommt?
Internalisierte Fettphobie. Das ist so wie so verinnerlichte Fettfeindlichkeit. Also ich habe mich da letzte Woche schon intensiver mit beschäftigt für einen Vortrag und da bin ich das erste Mal darauf gestoßen, dass scheinbar, so steht es in einem Buch drin, Fettphobie der Ausgangspunkt für Frauenhass, also verinnerlichter Frauenhass und Rassismus ist. Das ist mega spannend, da werde ich mich auf jeden Fall nochmal weiter mit beschäftigen. Ich glaube, das Buch ist Fearing the Black Body. Und da wird so untersucht, woher das kommt. Und das war wohl noch so aus der Kolonialzeit, um Frauen halt wirklich zu unterdrücken. Und es ist ein ganz spezialisches Thema und richtig anstrengend. Aber es ist sehr wichtig, dass wir erfahren und verstehen, woher das alles kommt. Damit sich das einfach nicht immer wiederholt, so diese ganze Geschichte und ja, all das. Aber wie gesagt, auch ich hatte lange Zeit, ich kann auch sagen, internalisierte Fettphobie, also dass ich wirklich auch im Schulhof zum Beispiel damals, als ich jung war, nicht mit anderen dicken Menschen gesehen werden wollte, weil ich dann Angst hatte, noch weiter ausgeschlossen zu werden. Also das war, also wenn ich mich so daran erinnere und so an Momente zurückblicke, das ist richtig krass und ich glaube, jeder von uns hat irgendwo so einen Moment und ich glaube, davon kann man sich einfach wirklich nicht freisprechen. Man darf das nicht so in gut und böse bewerten, sondern es ist, wir sind damit einfach strukturell aufgewachsen, würde ich sagen.
Also ich glaube, die Fettphobie hat tatsächlich gesellschaftliche Strukturen natürlich mit. Also zumindest die Wurzeln liegen ganz woanders. Finde ich übrigens sehr interessant, dass du dich damit beschäftigst. Finde ich auch richtig klasse. Ich werde auch mal in die Materie tatsächlich noch weiter eintauchen. Aber ich denke, die Gesellschaft hat damit auch viel zu tun. Ne? Also wenn man natürlich auch sieht, ich meine, Rubens Frauen waren früher dick und dann kamen wir in die 60er Jahre und dann war halt Twiggy und Twiggy super schick. Ne? Also da waren sehr schlanke Frauen wieder ganz modern. Dann haben wir diesen Kate Moss schick und jetzt sind wir bei Kim Kardashian, die zwar operiert sind, aber der Arsch ist quasi riesig, die Brüste sind groß, die Taille ist aber wiederum sehr schmal. Da muss man auch, glaube ich, Unterschiede tatsächlich machen, von wo leben wir. Ich glaube, die Deutschen sind da prinzipiell eh noch mal mehr in dieser Fettphobie verankert als, ich würde jetzt mal sagen, ein Amerikaner, weil die, ich weiß es jetzt auch von Frauen und Männern, die finden halt große Hintern richtig gut und lassen sich einen riesen Popo operieren. Ne? Also das ist ja auch, andere Ländern ist das ja auch wieder was anderes. Aber wie gesagt, ich bin da nicht zu 100% drin, wo dieser ursprüngliche Ursprung herkommt, der Fettphobie. Aber ich denke, unsere Gesellschaft und auch die ganzen Rollenbilder, ich meine, fangen wir an bei Barbie. Ne? Also es hat immer alles auf schön und schlank getrennt.
Ja, auch diese riesige Diätkultur, ne? Die setzt wie viel neuen, keine Ahnung, Billionen oder wie viel war das oder Milliarden Dollar weltweit jedes Jahr um. Also da ist ja ein ganzer Markt, der an unseren Unsicherheiten verdient, der damit Geld macht, dass wir noch besser, noch schöner, noch aussehen. Ne? Und da hängt, das ist einfach ein Rattenschwanz an Sachen, die man mal wirklich so im Detail sich anschauen müsste. Und das fand ich auch gerade spannend, was du gesagt hast, Verena. Es ist wirklich immer, ich habe mich auch ein bisschen mit der Geschichte von und den Körpertypen so auseinandergesetzt und es ist super spannend, weil es kommt immer auf den Umstand in der Gesellschaft an. Wenn zum Beispiel eine Gesellschaft im Überfluss lebt, dann ist das sehr schlanke Körperbild halt gefragt, und wenn aber eine Hungersnot ist, dann sind halt füllige Körper eher gefragt. So kam das dann, dieser Wandel da zustande. Das fand ich sehr spannend, wenn man so in die Geschichte mal guckt.
Ich finde dieses Geschichtliche auch total interessant, auch was du gerade gesagt hast, ist mit dem Kolonialismus. Ich hatte mich auch mit Rassismus auch noch stärker auseinandergesetzt, gerade jetzt auch letztes Jahr nach der Black Lives Matter Bewegung und so. Und da sieht man ja auch, dass vieles darauf zurückzuführen ist. Und ich finde es dann immer super spannend, wie weit man eigentlich diese Probleme irgendwie zurückführen kann. Wo wir von den Körperbildern und Schönheitsbildern sprechen. Du machst jetzt ja auch bei Miss Germany mit, Jules. Und da hat man ja auch eigentlich bei diesen Misswahlen dieses typische, dass man diesem gesellschaftlichen Schönheitsideal jetzt, sag ich mal, entsprechen muss. Und dass es eigentlich gar nicht um innerliche Werte, sondern total um äußerliche Werte geht. Und da versucht die Misswahl sich ja, glaube ich, so ein bisschen zu ändern. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen was drüber erzählen.
Gerne. Ja, also die haben jetzt letztes Jahr wohl schon das Konzept umgestellt. Es geht jetzt um Empowering Authentic Women, also um eine Message. Und die haben den Bikini Walk zum Beispiel abgeschafft. Und ja, die sind jetzt weg von diesem rein Äußerlichen hin zu, wer hat eine Message, wer steht ja für starke Frauen, wer unterstützt andere Frauen oder generell andere Menschen und wer setzt sich einfach für was ein. Und genau, das ist gerade der Wettbewerb. Ich finde es auch echt spannend, wie sich das in der Gesellschaft verändert, dass das jetzt wirklich so eine Plattform ist für Frauen, die sich ja für etwas einsetzen und die empowern.
Wie bist du darauf gekommen, da mitzumachen? Also du hast bei Miss Hamburg mitgemacht und dann ist man quasi automatisch dabei, oder ich kenne mich da gar nicht so genau mit aus.
Gar nicht. Das lief so ab, dass ich einfach letztes Jahr, ich glaube, in einem Magazin gesehen habe, dass die irgendwie einen neuen Auftritt haben. Also so, ich bin tatsächlich über einfach nur das neue Design darauf gekommen. Dann habe ich mal so in die AGBs geguckt, habe gesehen, ach krass, die haben ja gar keine, Guideline, also wie jemand auszusehen hat. Und da habe ich irgendwie gedacht, das ist ja neu. Und habe ich gedacht, komm, schickst du einfach mal ins Rennen, also meine Bewerbung einfach mal raus. Und ja, seitdem dann habe ich irgendwie im Juli Bescheid bekommen und seitdem bin ich dann in diesem Prozess und darüber bin ich dann Miss Hamburg geworden jetzt und genau, jetzt geht's halt, sind wir kurz vorm Finale. Ende Februar entscheidet sich dann alles.
An dieser Stelle muss ich einmal kurz die Zukunfts-Johanna einschalten, denn wir haben den Podcast ein paar Wochen voraufgezeichnet. Das heißt, die Miss Germany-Wahl hat am 27. Februar schon stattgefunden und wir hätten Jules sehr gewünscht, dass sie gewinnt, denn sie ist eine tolle Kandidatin und hätte es absolut verdient. Leider hat aber eine andere Frau gewonnen, und zwar Anja Kallenbach. Und ja, auch sie hat viele tolle Sachen vorzuweisen, ist Geschäftsführerin eines eigenen Unternehmens, hat zwei Kinder und hat den Sieg auch absolut verdient.
Ich bin die erste und einzige kurvige Frau seit 60 Jahren, die dort teilnimmt. Und es ist einfach so wichtig, dass wir lernen, dass wir Frauen so viel mehr sind als nur unser Aussehen, nur unser Körper. Wir haben so viel mehr, also so viele Werte und all das, was einfach mal gesehen werden muss. Und junge Mädchen müssen genau das mitbekommen, weil ansonsten hängen sie auch mit 14 in der krassen Essstörung, weil sie dünn sein müssen, weil sie es von außen immer und immer wieder so gesagt bekommen. Und ich hatte wirklich sehr viele Jahre mit einer Essstörung zu kämpfen und bin auch jetzt erst seit 2-3 Jahren auf dem Trip, mir da Hilfe zu holen und da eine Heilung zu erfahren. Aber unsere Gesellschaft macht die jungen Frauen, oder einfach auch Männer sind ja auch betroffen, aber wir jungen Menschen, oder als wir jung waren, sind einfach schnell krank geworden dadurch, und das darf einfach so nicht mehr passieren, finde ich.
Ja, das sehe ich absolut auch so. Da können wir vielleicht noch kurz darüber reden. Wie habt ihr es geschafft, da so ein bisschen rauszukommen und ja, sag ich mal, euren Körper zu akzeptieren und auch im Reinen damit zu sein? Das war wahrscheinlich auch ein langer Prozess, könnte ich mir vorstellen.
Ja, es war tatsächlich ein langer Prozess. Und ich glaube, also bei mir hat er angefangen mit Anfang 20 so wirklich. Ich habe dort meinen Mann noch kennengelernt und habe auch zugenommen in unserer Beziehung. Und das ging dann Stückchen für Stückchen. Also klar, erstmal war es schön, dass der mich so angenommen hat, wie ich bin. Klar, ich war damals schlanker, aber der hat natürlich auch gesehen, dass ich zugenommen habe. Und ich meine, der liebt mich als Mensch, ne? Der liebt mich jetzt nicht nur wegen meinem Aussehen, sondern er liebt mich als Person. Und das hat mich tatsächlich schon mal bestärkt, jemanden zu finden, der mich wirklich liebt, weil mein Mann auch mein zweiter Partner war, also fester Freund. Und das hat mir, glaube ich, auch sehr viel gegeben, sehr viel Sicherheit, weil da hatte ich in meiner Jugend sehr viel Unsicherheit, weil ich wollte auch immer einen Freund haben. Aber ich habe halt immer gehört, so, nee, du bist wie ein cooler Kumpel für mich. Wenn du ein bisschen weniger wiegen würdest, du hast ja echt ein cooles, süßes Gesicht und so, bist auch echt cool, aber es klappt nicht. Ich glaube, bei mir war es einfach auch das Gefühl von angekommen sein. Also angekommen natürlich bei mir, klar, in Form von meiner Beziehung, aber auch bei mir selber, weil mein Mann hat mir sehr viel gezeigt, wie ich zu mir selber auch finden kann. Und dann hat meine Reise angefangen, dass ich zu mir selber gefunden habe. Das war am Anfang sehr schmerzhaft. Das hat sehr viel Gespräche bedeutet. Unter anderem musste ich mich von Menschen verabschieden, von ehemaligen Freunden oder auch ein klärendes Gespräch mit meinen Eltern führen. Das war auch nicht einfach, aber ich musste denen auch mal die Meinung sagen, dass sie doch mal bitte aufhören sollen, mir ständig zu sagen, was mit meinem Essen und sowas. Also auch wenn sie es gut meinen, es hat echt mich sehr, 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 sehr gestresst. Und ich glaube, das war einfach der Anfang. Und so mit Mitte 20, ich glaube mit so 25 rum, seitdem geht es mir auch richtig gut. Also es wird auch von Jahr zu Jahr einfach besser. Umso älter ich werde, desto mehr losgelöst fühle ich mich von diesen ganzen Zwängen, die einem auferlegt werden.
Ja, sehr schön. Willst du auch was dazu sagen, Jules?
Ja, bei mir ist das tatsächlich so gekommen, dass ich erstmal auch den Abstand zu meinem Umfeld gesucht habe, weil ich immer wieder gehört habe, so, boah, so und so musst du aussehen und das darfst du essen, das nicht und so darfst du dich nicht kleiden. Und das tat, glaube ich, echt richtig gut. Ich bin ja vor 8 Jahren nach Hamburg gezogen. Das war wirklich wie so ein Neustart, wie so ein Befreiungsschlag. Parallel dazu habe ich dann auch die erste Therapie gemacht. Ich habe mir Hilfe geholt, weil mir es einfach wichtig ist, das dann auch aufzuarbeiten, diese Diskriminierungserfahrung, die man auch in der Jugend gemacht hat. Und was mir auch sehr, sehr geholfen hat, ist wirklich das Bloggen, weil ich da einfach Menschen, zum Beispiel so Leute wie Verena halt kennengelernt habe und gesehen habe, so, hey, ich bin damit nicht alleine, weil man darf nicht vergessen, als dickes, junges Mädchen bist du in dieser Gesellschaft, in deinem Umfeld, wenn du jetzt nicht gerade eine dicke Freundin hast, die so drauf ist wie du, bist du alleine, weil dir jeder von außen immer wieder sagt, dass du nicht in Ordnung bist, so wie du bist. Für dich gibt's keine Klamotten im Laden, für dich gibt's keine TV-Show, die irgendwie dein Körperbild repräsentiert und du fühlst dich so alleingelassen und ja, das war tatsächlich, das hat mir sehr geholfen, andere Frauen kennenzulernen, denen es auch so geht. Und ja, und dann Stück für Stück wirklich immer wieder an mir arbeiten und ja, Meditation, Selbstliebeübungen etc. Also wirklich auch und mit, also wirklich in die Tiefe mal gehen, in die Seele gucken und gucken, was ist da alles übergeblieben noch von diesen Diskriminierungen, das nochmal einzusortieren und zu sehen, dass ja mein Selbstwert von ganz vielen anderen Sachen bestimmt wird, aber mit Sicherheit nur von meinem Aussehen so einen ganz kleinen Faktor. Und das tut einfach mega gut. Und ich habe jetzt auch ein Umfeld, das mich einfach so nimmt, wie ich bin. Und das kann man nicht beschreiben. Man fühlt sich so losgelöst, so frei, so leicht. Und das ist einfach ein sehr schönes Lebensgefühl. Und ich glaube aber auch, dass das, was ich gerade beschrieben habe, nicht nur dicken Frauen so geht vom Gefühl her, sondern ich glaube, da stecken ganz viele Frauen drin in diesen, dass das Umfeld irgendwas sagt und man traut sich Sachen nicht. Und da mal wirklich so rauszubrechen und seinen eigenen Weg zu gehen, das ist, glaube ich, echt sehr heilsam und hilfreich.
Ja, das stimmt. Bei Social Media ist es ja auch so, dass man immer irgendwie eher dieses, da werden Schönheitsideale eigentlich noch mehr verstärkt und so hat. Aber man hat ja eben auch die andere Seite, wie eben mit eurer Respect My Size-Kampagne oder auch, dass man sich einfach mit anderen Leuten zusammenschließen kann. Aber hattet ihr das auch schon mal, dass ihr euch da eher so ein bisschen unter Druck gefühlt habt, jetzt gesetzt hat von anderen Influencern oder Influencerinnen, die halt eher diese klassischen Schönheitsideale verkörpern? Oder, weil ich glaube, da haben gerade viele junge Mädchen irgendwie auch ein Problem dann. Oder war das bei euch jetzt gar nicht so?
Ich glaube, also bei mir war es tatsächlich mal so zeitweise. Wenn ich so zeitweise mit mir einfach selber nicht zufrieden war, hatte ich immer mal so einen Druck verspürt. Das war natürlich, da war halt Instagram ein großer Trigger, ne? Aber ich glaube, das war so in der Anfangszeit bei mir mehr, als ich halt gesehen habe, als dicker Mensch hast du gerade im Social-Media-Bereich keine Chance. Also du hattest zumindest keine Chance am Anfang und wurdest auch von Agenturen eigentlich nur so abgewunken. So, ja, was ist deine Tasche? Oder wir können mit dir nicht arbeiten, weil wir haben für dich nichts. Und es gab damals halt auch kaum Plus-Size-Brands, beziehungsweise Plus-Size-Brands, die auch Social-Media gemacht haben. Und das war dann so ein schleichender Prozess. Also ich würde sagen, so die ersten 2 Jahre war bei mir jetzt nicht, also habe ich jetzt kein Geld verdient mit meinem Blog. Das kam dann so peu à peu. Aber ich glaube, am Anfang hatte ich mal, wie gesagt, dieses Gefühl, dass ich mich vielleicht auch, also dass ich vielleicht nur Erfolg haben kann, wenn ich schlank bin. Und dann hatte ich das während meiner Zeit nochmal. Da war ich mit mir selber auch sehr unzufrieden. Da war ich persönlich an einem dunkleren Ort mit meiner mentalen Gesundheit. Und aktuell habe ich es nicht mehr. Also ich mir ist es ja wurscht, weil ich mache zum Beispiel auch gar keine Hautretusche. Also außer ich habe natürlich einen riesen Pickel oder einen riesen blauen Fleck, der halt einfach dann nicht gut aussieht, den mache ich natürlich weg. Aber sonst gibt es bei mir keinerlei Hautretusche. Ist mir aber auch sehr wichtig. Lege ich auch tatsächlich bei Kunden, bei Fotos immer sehr viel Wert drauf, dass ich sage, ich möchte eigentlich nicht, dass die Haut retuschiert wird, weil ich habe nun mal Zellulite, ich habe ein Lipödem. Und wenn meine Beine komplett glatt werden, würde ich, sag mal, das wäre ein Schlag für jeden ins Gesicht, ne? Das ist halt ein Ding der Unmöglichkeit. Also es gibt ganz viele Frauen, sage ich jetzt mal, die überhaupt keine Zellulite haben. Ihr seid gesegnet. Ich weiß nicht, was ihr habt in euer Leben. Ich habe sie zumindest. Und ja, die ist halt nun mal da. Und ich zeige das auch alles. Also mir ist das persönlich wichtig, dass ich wirklich authentisch bin und bei mir man noch echt das alles sieht. So, jetzt hat es geklingelt. Darf ich das Wort mit dem Ball mal kurz an Jules weiterspielen?
Gerne, geh ruhig gucken. Bei mir ist es so, dass mir, also ich kann Verenas Worte da echt nur bekräftigen. Und was ich auch jetzt nach und nach immer mehr mache, ist dieses Diversify Your Feed. Also, weil ich weiß nicht, ob dir der Begriff Male Gaze etwas sagt. Dieser männliche Blick, der kommt aus der Filmtheorie. Und wenn wir uns mal wirklich jetzt umgucken, wer hat Filme gemacht, wer sitzt hinter der Kamera, wer ist Produzent, dann sind das sehr oft Männer. Und wir alle nehmen einfach Filme etc. ganz viel in unserem Leben durch die Brille von Männern wahr, was voll in Ordnung ist. Aber unsere Gesellschaft ist vielfältig. Und dadurch, glaube ich, fehlt manchmal der Blick auf oder der Perspektivwechsel, um mal zum Beispiel durch die Augen von einer schwarzen Frau oder einem schwarzen Mann durch die Brille von einem Menschen, der transgender ist, zu gucken. Also mir ist das sehr wichtig, dass wir einfach viel, also Diversität einfach wirklich leben. Und deswegen achte ich zum Beispiel mittlerweile in meinem Instagram-Feed sehr darauf, wen ich abonniere. Und ich habe zum Beispiel den Kanal von Black Woman Deutschland komplett einmal die ganze Abo-Liste abonniert, einfach damit ich einfach mehr schwarze Frauen in meinem Alltag sehe und einfach mitbekomme, was bei denen los ist, damit ich mich mit ihnen für sie stark machen kann, weil sie einfach noch nicht diese Stimme teilweise dann leider haben. Und das darf in meinen Augen einfach nicht mehr so sein. Nicht 2021. Aus letztem Jahr sollten wir einfach alle was gelernt haben. Und das kann ich jedem einfach nur ans Herz legen. Reflektier dein Konsumverhalten, was Medien angeht, und überleg dir einfach sehr gut, wen du abonnierst, wer tut dir da gut, wer nicht, und von wem kannst du vielleicht noch was lernen, von wem lässt du dich inspirieren. Das kann ich jedem jungen Menschen wirklich nur ans Herz legen.
Ja, ich denke, das ist auch eine sehr gute Einstellung, weil gerade bei Social Media hat man ja auch die Möglichkeit, also hat erstmal jeder die Möglichkeit, sich zu zeigen, was ja im Fernsehen oder sonst was schwieriger ist. Da ist ja immer, wie du das schon mit dem Male Gaze angesprochen hast, es wird ja immer irgendwie eine Auswahl getroffen, die dann auch gar nicht vielleicht von den Betroffenen irgendwie entschieden wird, sondern ja von Leuten, die denken, das kommt am besten an. Und bei Social Media genau kann sich eben jeder zeigen. Und ja, wir haben aber auch die Möglichkeit, uns das anzugucken.
Habe ich noch eine spannende Ergänzung, weil ich mich seit 3 Jahren, also da ist mir das erste Mal bewusst geworden. Und zwar ist der Algorithmus von Instagram tatsächlich oder auch von TikTok, von eigentlich, ich glaube, von allen Social Media Plattformen tatsächlich auch diskriminierend. Und ich habe das halt festgestellt, weil zum Beispiel es gab so einen Trend, da haben sich Frauen von hinten nackt gezeigt und das hat dann eine dicke Kollegin nachgemacht und ihr Bild wurde komplett runtergenommen und immer, wenn sie es wieder versucht hat hochzuladen, es wurde gesperrt. Und da dachte ich mir schon so, boah, krass, da muss ja irgendwas los sein. Und dann ist mir das selber auch schon passiert und letztes Jahr gab es dann zum Glück ein Statement von dem CEO von Instagram, der gesagt hat, ja, unser Algorithmus ist das diskriminierend, was ja eigentlich auch verständlich in Anführungsstrichen ist, weil zum Beispiel Bilder von kurvigen Frauen oder von schwarzen kurvigen Frauen etc. gab es halt ganz viele Jahre einfach viel zu wenige durch den Male Gaze, ne, weil wir nicht gezeigt worden sind, weil wir vielleicht auch nicht, weil es nicht genug Leute gab, die mutig genug waren, sich so zu zeigen, wie sie sind, aus ganz vielen Gründen. Und der Algorithmus zum Beispiel lernt ja nur von den Bildern, die er dann auch zur Verfügung gestellt bekommt. Und zum Beispiel wurden deswegen dann teilweise Bilder von uns in Bikinis oder so vielleicht mal eher runtergenommen, weil da zu viele Hautpixel drauf waren und das dann so aussah, als wären wir für den Algorithmus, als wären wir nackt. Also das nur als kleine Erklärung. Aber was halt auch echt festzustellen ist, ist, dass einfach die Reichweiten ganz andere sind als bei schlanken Influencerinnen. Und das finde ich total heftig. Und da sollte auch noch mal viel mehr drüber gesprochen werden, weil dadurch hat man ja auch wieder diese, das ist ja keine Chancengleichheit, ne? Wenn wir guten Content machen, es ist einfach super anstrengend, da entsprechend dann gesehen zu werden.
Ja, da hätte ich jetzt auch gar nicht mit gerechnet tatsächlich, also dass das tatsächlich auch im Algorithmus so ist, aber es macht auf jeden Fall schon Sinn, was du da erzählst. Und auch gut, dass der CEO sich dann schon einmal dazu geäußert hat. Was mir da auch gerade noch einfällt, ist dieser Hashtag Body Positivity, so sich ja auch viele dann darüber geärgert haben, dass den auch immer mehr schlanke Frauen nehmen. Oder es gerade gibt es ja auch diese Bilder, wo man Instagram versus Realität hat. Also, dass eine schlanke Person sich dann halt einmal in Pose und einmal so zeigt. Wie steht ihr dazu?
Ja, schwierig. Also prinzipiell finde ich es schön, wenn jede sich mit ihrem Körper abgefunden hat und ihn auch so akzeptiert, wie er ist. Ich würde mir dann aber auch, also wenn ich mich dazu entscheide, so ein Bild zu machen, würde ich mir aber auch wünschen, dass solche Bilder beziehungsweise auch diese ungünstigen Anführungszeichen, Posen im kompletten Instagram-Feed auftauchen und sich die Person danach nicht weiterhin retuschiert, sich nur in die beste Pose wirft. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, sie wird gesellschaftlich trotzdem mehr anerkannt oder ist anerkannt und wird nicht als fett bezeichnet oder wird ausgegrenzt dadurch und hat vielleicht auch keine Nachteile jetzt beim Arzt oder im Job, ja, wie dem auch sei. Ich finde es dennoch schön, wenn jemand zu seinem Körper steht und sagt, hey, ich habe das auch, also beziehungsweise ich habe das auch, das hat nicht keinen Vergleich mit einer dicken Frau, sage ich jetzt mal. Aber ich finde es toll, wenn Frauen ihre Schwangerschaftsstreifen zum Beispiel zeigen. Das finde ich ganz toll. Ich finde es auch schön, wenn auch schlanke Frauen zu ihrer Zellulite stehen. Das finde ich auch ganz toll. Aber dieses, ich meine, es gibt ja zweierlei Bilder, wie ich jetzt schon gesehen habe. Die einen sind komplett hingekünstelt, dass Hauptsache nur eine kleine Bauchfalte herrscht von 2 Zentimetern vielleicht. Ne? Das finde ich halt persönlich affig und das ist für jede dicke Frau ein Schlag ins Gesicht, muss ich dir ganz ehrlich so sagen. Es ist ein Schlag ins Gesicht und ich finde es doof, weil dieser Begriff Body Positivity einfach so missbraucht wird von so viel schlanken Menschen, die sich einfach nur hinstellen, im Bikini ihren Bauch einziehen, den Hintern noch nach hinten schieben und auch noch schief dastehen, um schlanker auszusehen. Und das finde ich halt scheiße. Also wenn, dann steht zu eurem Körper und seid so, wie ihr seid. Also das, darum geht es hier einfach auch. Steht zu deinem Körper und verkünstel dich nicht einfach.
Ja, sehe ich ziemlich ähnlich. Ich glaube, das Problem ist, solange wir dicken Frauen noch dafür geschämt werden, wenn wir uns so zeigen, wie wir sind und dafür einfach jede Menge Hass bekommen, dass uns unterstellt wird, dass wir Mehrgewicht promoten, solange das ist, sollte sich einfach keine Frau unter diesem Hashtag so posten. Jede Frau hat das Recht, ihren Körper zu zeigen, wie er ist. Und ich finde es auch gut, dass sie es machen. Und ich finde auch klasse, dass sie auch über ihre Erfahrung sprechen, dass die Unsicherheit mit sich haben und das möchte ich ihnen nicht nehmen. Das soll ja alles sein, wie es ist. Nur diesen Hashtag Body Positivity zu nutzen, das ist halt schwierig, weil dadurch springen sie einfach auf etwas auf, was einfach in den 60er Jahren von schwarzen Frauen geprägt wurde. Das ist halt wirklich der Hashtag, also es ist ja keine Instagram-Bewegung, sondern die Bewegung ist in den 60er Jahren losgegangen aus der Fat Acceptance-Bewegung. Und es ist halt super wichtig, dass man sich da die Historie auch mal bewusst macht, dass das einfach nicht irgendein Instagram-Trend ist. Und man guckt, wem nimmt man denn da vielleicht die Sichtbarkeit oder den Raum, in dem man sich da zeigt. Und das ist wieder so, kenn dein Privileg und weiß, wo du dich hinstellst. Also ich mache es mittlerweile auch so, wenn irgendwas ist, dann frage ich auch immer schon, sag mal, habt ihr denn auch eine schwarze Frau dafür angefragt? Weil ich möchte ihr den Raum nicht nehmen, weil ich möchte, dass sie dann auch über dieses Thema spricht. Oder ich frage nach, gibt es da jemanden, der sich da vielleicht auch noch zu äußern kann? Weil ich da nicht alleine als Repräsentantin für stehen möchte, weil es einfach noch eine ganz andere Geschichte für gibt. Ne? Und ich glaube, da sollten wir uns einfach alle bewusster werden. Das wäre sehr, sehr hilfreich.
Nochmal ganz kurz vorne von vorhin anzuschließen. Wir hatten ja mal über den Instagram-Algorithmus gesprochen. Es ist natürlich auch ein Fakt, das darf man nicht vergessen, dass nicht nur dicke Menschen diskriminiert werden nach diesem Algorithmus, sondern auch alle BPOCs.
Ja, oder auch Menschen. Also, sagen wir so, alle Menschen, die einer marginalisierten Gruppe zugehören, die werden alle nicht gesehen. Alle, die nicht normschön, in Anführungsstrichen, sind, die body-abled, nicht queer, etc. Also alle, ne? Alle Leute.
Ich hatte das auch, glaube ich, mal gehört bei TikTok, dass es da tatsächlich so war, dass die gesagt haben, ja, wir zeigen keine behinderten Leute, weil dann könnten sich ja andere über sie lustig machen oder so quasi als Selbstschutz. Nicht Selbstschutz, sondern Fremdschutz dann ja in dem Sinne.
Da frage ich generell, wer macht sich denn über behinderte Leute lustig? Also Was ist denn da schiefgelaufen bei denen im Kopf, dass man denn sowas macht? Entschuldigung, das musste ganz kurz raus, weil ich kann es einfach nicht verstehen. Also das ist etwas, das kann ich nicht verstehen.
Ja, nutzen wir das dann vielleicht, um auch zu einem Ende zu kommen. Und aber habt ihr noch irgendwas, was ihr den Hörerinnen und Hörern noch gerne mitgeben wollt? Das denke ich immer zum Ende.
Hört gerne in den Podcast rein und schreibt uns bei Instagram. Wir würden uns sehr freuen.
Genau, wir freuen uns jederzeit über Feedback. Vielleicht konnten wir einigen HörerInnen hier nochmal ein bisschen einen Einblick geben in unser Leben, vielleicht zum Nachdenken anregen. Und ich glaube, wenn wir das geschafft haben, dann haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten. Wir möchten nämlich, dass Leute wirklich über ihre Sprache nachdenken und über ihr Handeln bewusst sind. Und ja. Das ist alles. Aber hört gerne in den Podcast, wie gesagt, rein. Und wir würden uns freuen, wenn wir eben Feedback bekommen.
Okay, sehr schön. Feedback können auch alle uns an podcast@desired eine Mailadresse hinterlassen. Dann freue ich mich sehr, dass ihr da wart. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, habe auch viel nochmal dazugelernt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.